Als wir uns das letzte Mal, oder als wir uns Malachi 1, die Verse 6 bis 13 angeschaut haben, da habe ich erwähnt, dass das Buch Malachi und die zwei Bücher davor, Haggai und Zacharia, also die letzten drei Bücher im Alten Testament, die zu den kleinen Propheten gehören, die Propheten waren, die nach dem Exil zu Israel gesprochen haben. Und die Botschaft von Haggai und Zacharia hat das Volk ca. 20 Jahre nach dem Exil gehört. Die Botschaft aus dem Buch Malachi ist ca. 100 Jahre gesprochen worden von Malachi nach dieser Zeit aus dem Exil. Und wenn wir in das Buch Haggai hineinschauen, und ich kann es auch nur jedem empfehlen, mal zu lesen, es ist ein kleines Buch, dann finden wir dort auch eine Anklage von Gott durch seinen Propheten Haggai an das Volk Gottes. Die Anklage ist nämlich die Doppelmoral, die das Volk auslebt. Das Volk ist zurückgekehrt aus dem Exil und es gab keinen richtigen Wohlstand. Die Häuser waren zerstört, jeder musste natürlich schauen, wo er bleibt. Doch worauf sich das Volk konzentriert hat, war, ihre Häuser wieder aufzubauen, ihre Häuser wieder einzurichten, dass es schön aussieht in ihren Häusern, ihr Reichtum wieder aufzubauen. Und dabei haben sie den Bau des Tempels vernachlässigt. Sie haben gar nicht darauf geachtet. Und so klagt Gott sie an, dass sie darauf achten, was ihnen wichtig ist und nicht auf das achten, was Gott wichtig ist. Und was macht das Volk, als es diese Anklage von Haggai hört? Sie hören das Wort, die Anklage, sie bekommen Gottesfurcht, lesen wir, und Gott ermutigt sie, nun ihr Verhalten zu ändern und den Tempel aufzubauen. Und das Volk tut Buße und beginnt, den Tempel aufzubauen. Und jetzt kommen wir zu der Anklage, die Gott durch Malachi an das gleiche Volk richtet. Auch wenn diese Botschaft circa 70 oder 80 Jahre später ist, sehen wir, dass das Volk, das gleiche Volk zur Zeit Haggai, anders auf die Anklage reagiert als zur Zeit Malachis. Das Volk sieht die Sünde gar nicht ein. Die Anklage Gottes ist für sie nicht berechtigt. Sie denken sogar, dass sie alles getan haben und Gott es ist, der sein Bundesversprechen nicht einhält. Woran sehen wir das? An den Fragen, die das Volk im Buch Malachi stellt. Malachi 1, Vers 1 sagt Gott zu seinem Volk: Ich habe euch geliebt. Und was fragt das Volk in Vers 2? Worin hast du uns geliebt? Gott sagt weiter und klagt sie an, dass sie seinen Namen verächtlich misshandelt haben. Und das Volk sagt: Womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Oder Vers 7, Malachi 1, Vers 7, womit haben wir dich verunreinigt? Und auch in unserem Predigttext heute finden wir wieder eine Frage vom Volk. Malachi 2, Vers 14, warum? Das Volk will wissen, warum Gott ihre Tränen, ihr Weinen und ihr Seufzen nicht hört. Also warum verändert sich nichts? Sie sagen eigentlich Folgendes: Schau, Malachi, wir trauern, wir weinen in unserer Anbetung vor Gott, aber es verändert sich nicht, wir bekommen keine Antwort vor Gott. Warum? Warum beachtet uns Gott nicht mehr, Malachi? Und in unserem Predigttext gibt Malachi die Antwort. Schlagt gemeinsam mit mir auf unserem Predigttext, den wir heute anschauen, Malachi Kapitel 2, und wir lesen die Verse 10 bis 16. Das Buch Malachi Kapitel 2, 10 bis 16, es ist die Seite 1049. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter? Juda hat treulos gehandelt und einen Groll verübt in Israel und Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt, und hat die Töchter eines fremden Gottes geheiratet. Der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, auch den, der dem Herrn der Herrscharen eine Opfergabe darbringt. Und zum anderen tut ihr auch das, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, sodass er sich nicht mehr zu Opfergaben wendet und sie nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Und das Predigtthema lautet heute: Sei treu als Kind Gottes. Sei treu als Kind Gottes. Das Volk Gottes ist untreu und hat den Bund, den Gott mit ihnen am Berg Sinai geschlossen hat, gebrochen. Und Gott erinnert im ersten Kapitel von unserem Buch Maleachi an seine Bundesliebe. Dort sagt er: Ich habe euch geliebt. Jakob habe ich erwählt und Esau habe ich gehasst. Es geht um Gottes Bundesliebe zu seinem Volk, das sein Volk nicht sieht. Und im zweiten Kapitel spricht Gott über die Priester, die ihre Bundesverpflichtung nicht eingehalten haben, nämlich genau so zu handeln als Mittler zwischen Gott und seinem Volk. Und heute sehen wir, wie nicht nur die Priester, sondern auch das ganze Volk sich in der Untreue gegenüber seinem Nächsten, gegenüber Gott in der Auswahl seines Partners und gegenüber seinen Ehepartner verhält. Und bevor wir zu unserem allerersten Punkt kommen, möchte ich, dass das Thema des heutigen Predigttextes jedem klar ist. Es geht um die Treulosigkeit der Kinder Gottes. Du findest das Wort treulos 5-mal in unserem Abschnitt. Vers 10, Vers 11, Vers 14, Vers 15 und 16 haben wir es gemeinsam gelesen. Und die erste Aufforderung, die Gott uns gibt als seine Kinder, ist, treu zu sein im Umgang mit unseren Glaubensgeschwistern. Sei treu als Kind Gottes im Umgang mit deinen Geschwistern im Herrn. Das ist der Vers 10 von unserem Predigttext. Ich möchte ihn nochmal lesen. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn treulos, einer gegen den anderen, und entweihen den Bund unserer Väter? Wir haben die letzten Male, als wir Maleachi angeschaut haben, Gottes Anklage an sein Volk gesehen. Und die Anklage, die wir heute anschauen, beginnt aber ganz anders als die davor. Die letzten Male haben wir gesehen, dass Gott immer zuallererst mit einer Aussage beginnt: Ich habe euch geliebt. Und dann kommt die heuchlerische Frage vom Volk: Worin hast du uns denn geliebt? Oder womit haben wir deinen Namen Unehre gebracht? Aber die Anklage, die wir heute anschauen, beginnt nicht mit einer Aussage, sondern Maleachi stellt zuallererst drei Fragen. Und die ersten zwei Fragen haben eine gewisse Ähnlichkeit. Haben wir nicht alle einen Vater? Oder hat uns nicht ein Gott geschaffen? Das sind beides rhetorische Fragen, die uns hier der Prophet gibt, auf die wir ganz klar mit Ja beantworten, müssen. Wir haben alle einen Vater. Wir haben alle einen Gott, der uns geschaffen hat. Und die Bibel macht es an mehreren Stellen klar. Ich möchte nur eine Bibelstelle nehmen, die Mose selbst uns gibt, in 2. Mose 4, 22. Dort sagt Mose, das ist der Auszug oder kurz vor dem Auszug Israels aus Ägypten, spricht Gott zu Aaron und Mose: Und du sollst zum Pharao sagen, 2. Mose 4, 22, so spricht der Herr: Israel ist mein erstgeborener Sohn. Wir finden auch noch viele weitere Bibelstellen, die genau diesen Punkt unterstreichen. Und die Tatsache, dass Gott sich ein Volk erwählt hat, dass Gott sich ein Volk auf diese Erde geschaffen hat, bildet ja den Hintergrund unseres Problems, dem sich Maleachi zuwendet. Das Problem von diesem Volk ist nämlich die Treulosigkeit gegenüber seinem Vater, gegenüber ihrem Schöpfer, nämlich Gott. Das Volk Gottes bricht den Bund mit Gott. Es ist treulos. Und das Wort, das hier für treulos benutzt wird, das hebräische Wort Bagat, bedeutet treulos handeln in Hinsicht auf eine zuvor getroffene Übereinkunft oder auf einen zuvor getroffenen Bund. Und wird häufig eigentlich übersetzt mit dem verräterischen Handeln. Und in diesem Vers 10 geht es als allererstes darum, dass wir treulos oder dass die Kinder Gottes treulos in ihrem Verhalten gegeneinander sind. Und das sehen wir eben in der Frage, haben wir nicht alle einen Vater? Es ist der gleiche Vater. Und dieses Wort Vater bezieht sich hier auf Gott, unseren Schöpfer, und nicht auf Abraham, wie es manche angenommen haben. Wir sehen es aus auch unserem Kontext heraus. In Malachi 1, Vers 6 beginnt ja Gott seine Anklage an sein Volk. Ein Sohn soll seinem Vater ehren, ein Knecht seinem Herrn. Bin ich der Herr? Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo ist die Furcht vor mir? Also auch hier spricht Gott von sich als Vater. Und wenn wir in diesem Kontext bleiben, ist auch hier in unserem Predigttext der Bezug zu Gott, unserem Vater. Die Nation Israel hat einen Vater. Die Gemeinde Gottes hat einen Vater. Alle Christen, groß und klein, sind Teil der gleichen Familie. Aus Gottes Perspektive sind wir als Christen eins. Und auch das Neue Testament unterstützt eben diese Auslegung. Ich möchte uns die Bibelstelle lesen, die Paulus uns im ersten Korintherbrief gibt, und auch im Epheserbrief macht Paulus es deutlich, als er über die Glieder spricht, dass wir eine Gemeinde sind und viele Glieder haben. Aber ich lese nur 1. Korinther 8, Vers 6. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und mit den zwei Fragen aus unserem Predigttext sollte jedem von uns klar sein, dass Malachi hier deutlich macht, dass Gott eine Gemeinde, ein Volk in der Welt hat, welches in einer besonderen Beziehung zu Gott, dem Vater und Gott, dem Schöpfer steht. Und durch diese Beziehung zu Gott sind wir Kinder Gottes und auch untereinander als Christen verbunden. Wir sind im Glauben Brüder und Schwestern im Herrn. Wir haben denselben Vater und sind dadurch eine Einheit. Und das ist ein wunderbares Bild, das uns die Bibel gibt, diese christliche Beziehung von Glaubensgeschwistern, die ihren Gott und Vater anbeten. Und überall auf der Welt hat Gott seine Kinder, hat Gott seine Gemeinde, die verbunden sind. Überall auf der Welt, wenn du Gemeinden besuchst, und auch in Deutschland natürlich, dann findest du Glaubensgeschwister im Herrn, die verbunden sind durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Und der einzige Grund, warum wir als Glaubensgeschwister verbunden sind, ist nicht, weil ich mich entschieden habe, euer Glaubensbruder zu sein, sondern weil Gott mich durch seine Gnade allein errettet hat und in die Sohnschaft adoptiert hat und ich ein Kind Gottes bin und genauso auch dich. Gott ist der einzige Grund, warum wir als Kinder Gottes heute hier sind, um ihn als eine Gemeinde, als Glaubensgeschwister anzubeten und von seinem Wort zu hören. Doch lasst uns nun zur Anklage kommen, die Gott zu seinen Kindern spricht. Warum seid ihr denn so treulos einer gegen den anderen? Ich denke, jeder von uns kennt die Situation, einen Vertrag zu schließen oder zu haben oder eine Verpflichtung einzugehen. Jeder, der eine Arbeitsstelle hat, damit alles geregelt ist, auch einen Arbeitsvertrag. Und in diesem Vertrag steht, was ich tun muss oder was du tun musst, wie viel Zeit du in der Woche oder am Tag damit verbringen solltest und was du als Gegenleistung bekommst. Oder zum Beispiel ein Stromlieferant. Jeder von uns hat einen Vertrag, damit er Strom bekommt. Ich denke, jeder hat zu Hause Strom von euch, und wenn nicht, dann kommt doch bitte auf uns Diakone zu, damit wir euch auch hier helfen können. Aber ich denke, du verstehst das Bild. Du bekommst Strom oder du hast Strom zu Hause und es ist geregelt über einen Vertrag. Und in diesem Vertrag steht drin, dass du immer Strom bekommst, dass du aber auch dafür zahlen musst, wie viel und wann, also die Abschlagszahlungen. Und das Interessante ist, dass ich keinen kenne und noch keinen getroffen habe, dem diese Verträge unwichtig sind. Oder kennst du jemanden, der sagt, ja, mein Chef, der nimmt es nicht so ernst mit der Arbeitszeit. Ich kann arbeiten, wann und wie und wo ich will und auch gar nicht, ist auch gar nicht festgelegt auf der Zeit, aber trotzdem kriege ich mein Gehalt. Oder hast du mal versucht, deine Stromkosten nicht zu zahlen? Ich denke, jeder kann sich vorstellen, was passiert, wenn du es nicht tust oder wenn du nicht deiner Arbeit nachgehst. Wir sind in diesen Dingen treue Mitarbeiter und treue Zahler. Doch warum sind wir in diesen Dingen treu? Doch warum sind wir in den Dingen nicht treu, wenn es darum geht, im Umgang mit Glaubensgeschwistern, mit anderen Menschen und nehmen hier Gottes Wort nicht so ernst? Verstehe mich nicht falsch, natürlich sollten wir in der Gesellschaft treue Vorbilder sein. Wir sollten unseren Arbeitsvertrag einhalten und arbeiten. Wir sollten unsere Stromkosten bezahlen, weil wir bekommen ja den Strom. Und alle anderen Dinge sollten wir uns mehr noch als andere, als Christen vorbildlich benehmen. Denn wir sind Zeugen Gottes Gnade, nämlich auch seiner Treue uns und seiner Güte uns gegenüber. Und diese Treue und Güte sollten wir auch dem anderen erweisen, aber genauso auch unseren Nächsten. Kennst du das höchste Gebot der Bibel? Du sollst dem Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe Lukas 10, 27 genommen. Doch durch dein treuloses Verhalten gegenüber deinen Nächsten und deinen unaufrichtigen Umgang damit verletzt du Gottes Gebote. Die Liebe von uns Kindern Gottes zu unserem Vater offenbart sich auch in unseren Taten, in dem Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Und genauso ist es auch mit der Liebe gegenüber unserem Nächsten. Es reicht nicht zu sagen, ich liebe meinen Nächsten und nichts mehr zu tun. Liebe bedeutet, auf etwas zu verzichten, was mir wichtig ist. Etwas aufzugeben, um einen anderen zu geben. Liebe bedeutet, gastfreundlich zu sein und andere einzuladen. Liebe bedeutet, auf meine kostbare Zeit zu verzichten, um sie anderen zu geben. Es bedeutet auch, auf den anderen zuzugehen und zu fragen, wie es ihm geht und wo man ihm helfen kann. Liebe bedeutet auch, nicht immer dein Recht zu suchen. Das sind nur einige Beispiele, wie wir gegenüber unserem Nächsten Liebe zeigen können. Und Gott ruft uns auf, in diesem Bereich treu zu sein. Nicht, weil wir ohne Sünde sind und darin niemals versagen, sondern weil Gott treu ist und weil Gott niemals versagt. Das ist unsere Motivation, denn Gott hält seinen Gnadenbund ein. Das ist die erste Aufforderung, als Kind Gottes treu zu sein. Doch Malachi gibt uns auch noch einen zweiten Bereich. Er ruft uns auf, treu zu sein in der Auswahl unseres Partners. Und das finden wir in den Versen 11 bis 12, wenn wir nochmal reinschauen in Gottes Wort. Juda treulos gehandelt und einen Groll verübt in Israel und Jerusalem, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Töchter eines fremden Gottes geheiratet. Der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus dem Zelten Jakobs, was sich regt und redet, auch den, der den Herrn der Herrscharen ein Opfer darbringt. Die Untreue, an die Malachi jetzt in diesem zweiten Punkt kommt, nennt er einen Greuel, also eine Abscheu, ein abstoßendes Verhalten gegenüber Gott. Und diese Untreue entweiht auch die Heiligkeit. Und das Wort Heiligkeit, was ja abgesondert oder abgetrennt bedeutet, bezieht sich auf etwas, was dem Herrn heilig ist, auf das Heiligtum, auf den Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Und die Heiligkeit, um die es hier geht, wenn wir den Kontext betrachten, da geht es ja um die Einzigartigkeit des Volkes Gottes, dass sie einen Vater haben, Und der Autor meint wahrscheinlich hier eben das Anderssein, dieses besondere Volk Gottes sein. Und die Treulosigkeit in diesem Bereich, also die Entweihung der Heiligkeit, bezieht sich eben auf die ehelichen Verbindungen, die das Volk Gottes mit den Heiden eingeht. Er nennt es eines fremden Gottes Tochter und bezieht sich eben auf die heidnischen Frauen, die ihren Göttern anhängen und ihre fremden Götter anbeten. Und Ehen dieser Art waren ausdrücklich verboten, weil sie die Menschen, das Volk Gottes, zu den Götzendienst verführt haben. Lasst uns, damit dieser Punkt für jeden klar wird, 2. Mose 34, die Verse 11 bis 16 anschauen. Das ist Gottes Wort an sein Volk, 2. Mose 34, die Verse 11 bis 16. Möchte ich uns vorlesen. Beachte genau, was ich dir heute gebiete. Hier spricht Gott zu seinem Volk. Siehe, ich will vor dir her die Amoriter und die Kanaaniter vertreiben, sowie die Hethiter und die Peresiter und die Heviter und die Jebusiter. Hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Sondern ihr sollt ihre Altäre umstürzen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Aschera-Standbilder ausrotten. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und sie, wenn sie ihre Götter nachhuren und ihren Göttern opfern, dich einladen und du dann von ihrem Opfer isst und deine Söhne und ihre Töchter zu Frauen nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren. Das ist das Wort Gottes, seine Aufforderung an sein Volk im Alten Testament. Und als das Volk aus dem Exil zurückgekehrt war, waren die Mischehen ein großes Problem. Wir haben es heute in der Schriftlesung gehört. Esra hat ein Bußgebet darüber gefasst und ich möchte nur noch mal die ersten zwei Verse lesen, damit ihr sie vor Augen habt. Dort sagt er in Esra 9, Vers 1 bis 2, als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräueln, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Peresitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern, denn sie haben von deren Töchtern für sich und ihre Söhne genommen und so hat sich der heilige Samen mit den Völkern der Länder vermischt und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Das Volk Gottes durfte nur Angehörige ihres eigenen Volkes heiraten und ein Verstoß gegen dieses Gebot war eine untreue Handlung gegen Gott. Und diese Missachtung war eben ein Ausdruck des Ungehorsams gegenüber Gott. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, das ist ziemlich rassistisch, was wir hier hören, wenn man keinen Menschen aus einem anderen Volk heiraten darf. Doch der Einwand der Untreue in den Mischehen war nicht rassistisch gemeint, sondern hat sich auf religiöse Gründe bezogen. Denn wir sehen, dass die Israeliten sich Frauen genommen haben aus anderen Nationen. Zum Beispiel der Auszug aus Ägypten. Dort finden wir auch Ehepartner, die andere Frauen geheiratet haben aus anderen Völkern. Und sie haben diese mitgenommen. Du kannst es lesen in 2. Mose 12, Vers 38. Aber weil jene Menschen sich die Religion Israels unterworfen haben, also den Gott Israels unterworfen haben, waren die Mischehen möglich und erlaubt in dieser Umgebung. Und wir finden auch Boas, ein großes Vorbild oder ein Christ, der auch die Moabiterin Ruth geheiratet hat. Und ich denke, die meisten kennen von uns den Spruch, den man auf Hochzeitseinladungskarten findet, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Das hat Ruth zu ihrer Schwiegermutter gesagt, nicht zu Boas, und hat damit bezeugt, dass sie ihre Nation und ihre Götter aufgegeben hat und eben den Gott Israels als ihren Gott hat. Und so wurde Ruth auch eine Vorfahrin des Herrn Jesus Christus. Der Aufruf der Treue des Ehepartners geht vor allem wegen den religiösen Hintergründen. Und dieser Aufruf, darin treu zu sein, ist nicht nur gültig oder war nicht nur gültig im Alten Testament oder in Maleachi, sondern gilt auch heute noch. Das Wort Gottes ruft genauso auch heute noch dich auf, treu zu sein in deinem Auswahl, in der Auswahl deines Partners. Es ist nicht nur ein Wort aus dem Alten Testament. Wir finden auch im Neuen Testament die Bibelstelle, die Paulus uns gibt, die uns helfen soll, unseren Ehepartner auszusuchen oder dieses Kriterium zu bedenken. Paulus sagt im 1. Korinther, in Kapitel 7, Vers 39, dort sagt er, 1. Korinther 7, 39, eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, also gestorben ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Und dieses doch nur im Herrn bezieht sich nicht nur auf Frauen, die ihren Mann verloren haben durch den Tod, sondern bezieht sich bei der Auswahl des Ehepartners und auf jeden Christen. Wenn du sagst, ich liebe Gott von ganzem Herzen, ich liebe ihn mit meiner ganzen Kraft, mit meinem ganzen Verstand und er ist meine alleinige Zuflucht. Ich liebe ihn und ich möchte ihm nachfolgen und alles daran setzen, ein treuer Christ zu sein. Und ich weiß, dass meine Hoffnung allein in der Ewigkeit ruht, in Jesus Christus. Aber ich möchte eine Beziehung mit einem eingehen, der nicht diese Hoffnung hat, der nicht an Gott glaubt, dem es egal ist, was ich denke. Siehst du das Problem? Wenn ich diese einzigartige und intimste Beziehung auf der Erde mit einem Menschen eingehe, der Gott nicht anbetet, der Gott nicht kennt und dem es egal ist, wie kann ich dann sagen, dass ich Gott liebe? Suche ich als Christ nicht viel mehr Menschen, die mich dabei unterstützen, Christus ähnlicher zu werden, die mich in der Gemeinschaft mit Gott fördern, wo wir gemeinsam Gott anbeten dürfen? Ist das nicht auch ein Grund, warum wir zur Gemeinde kommen, dass wir gemeinsam als Glaubensgeschwister uns ermutigen, Gott anzubeten? Doch lasst uns auch anschauen, was die Bibelstelle, also der Text jetzt nicht sagt. Der Text sagt nicht, dass es unmöglich ist, einen ungläubigen Ehepartner, dass er sich bekehrt. Die Bibel spricht über Ehepaare, bei dem der Mann nicht gläubig ist und die Ehefrau durch ihren Wandel den Ehemann gewinnen kann. 1. Petrus sagt es uns in 3, Vers 1. Dort steht, gleicherweise sollen auch die Frauen, die sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort Gottes zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren im Furcht keuschen Wandeln sehen. Die Bibelstelle sagt auch nicht, dass wenn du mit einem ungläubigen Ehepartner verheiratet bist, dich sofort scheiden lassen musst. Das finden wir nicht in unserem Predigttext. Es geht um die Auswahl des Ehepartners vor der Ehe. Wenn also deine Wahl deines Partners noch vor dir liegt, dann sollst du daran denken, was die Bibel dazu sagt. Und Vers 12 in unserem Predigttext sagt uns, der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, auch den, der dem Herrn der Herrscharen eine Opfergabe darbringt. Und das sind sehr ernste Worte. Der Autor oder Maleachi macht uns klar, dass es Gott wichtig ist, dass wir heilig sind. Denn Gott will das Herz seiner Kinder haben. Er will, dass er dort der Erste Platz einnimmt. Er sitzt auf dem Thron. Und genauso möchte er auch uns als seine Kinder regieren und uns in Liebe leiten. Das hat Gott klar gemacht. Und das ist auch das, was wir als Kinder Gottes den Wunsch haben sollten. Und deswegen sagt uns das Wort, wir sollen, wenn wir daran denken, unseren Ehepartner zu sein, darin treu sein und uns aus der Glaubensfamilie einen Ehepartner suchen. Das dient zu seiner Ehre und zu unserem Wohl. Und der dritte Aufruf, treu als Kinder Gottes zu sein, bezieht sich auf die Ehe. Und das finden wir in den Versen 13 bis 16. In Versen 13 bis 16 sehen wir den Aufruf, treu zu sein in der Ehe. Und dieser Abschnitt zeigt uns, dass das Volk Gottes gleichgültig und eine gewisse Kälte gegenüber dem Ehebund hatte. Und vor allem auch gegenüber der Anbetung Gottes. Sie konnten sich noch nicht mal vorstellen, warum Gott ihre Sündopfer oder ihre Anbetung nicht annimmt, obwohl sie weinen und trauern und seufzen. Und der Grund war ihre Sünde. Ihre Sünde nämlich in der Treulosigkeit in ihrem Ehebund. Sie haben den Ehebund gebrochen. Sie waren treulos in ihrer Ehe. Doch warum hat das Volk so offensichtlich oder so häufig die Ehe gebrochen, dass Gott diese Anklage durch seinen Propheten an sein Volk bringt? Viele Ausleger, die ich gelesen habe als Vorbereitung, die haben gesagt, dass das Volk, nachdem es zurückgekehrt ist aus dem Exil, natürlich nur noch einen durchschnittlichen Wohlstand hatte. Sie hatten nicht viel Reichtum, den sie mit sich geschleppt haben in das Exil und wieder zurück. Das heißt, sie waren nicht reich. Und deswegen haben vor allem die Männer angefangen, die Frauen, mit denen sie verheiratet waren, den Bund zu brechen und sich andere Frauen zu suchen unter den Nationen, die wohlhabend waren, die schon etwas besessen haben, die ein Haus oder Land oder Reichtum, Ansehen oder Ehre hatten. Das war der Hauptgrund der Treulosigkeit in der Ehe. Sie haben sich den Vorteil in ihrem Reichtum und in der Macht gesucht. So haben sie also den Bund, den sie mit ihren Frauen eingegangen sind in ihrer Jugendzeit, sagt uns hier, den Bund, den sie vor Gott als ihren Zeugen geschlossen haben, gebrochen. Es war ihnen nicht mehr wichtig, diesen Bund einzuhalten. Und bezüglich dieser Untreue sehen wir das im Vers 15, unserem Predigttext. Darum, so seht euch vor in eurem Geist und werde keiner treulos der Frau seiner Jugend. Und diese Aufforderung wird zweimal erwähnt, auch wieder im Vers 16. Darum, so seht euch vor in eurem Geist und brecht nicht die Treue. Und wenn was wiederholt ist, dann ist etwas wichtig und der Autor möchte uns das eben wichtig darstellen. Und natürlich, wenn wir die ganzen Scheidungsraten anschauen, auf der ganzen Welt, auch die so hoch sind, dann können wir vielleicht noch erfreulicherweise sagen, dass unter den bibeltreuen Gemeinden die Scheidungsrate noch sehr gering ist und auch die Sünde des körperlich vollzogenen Ehebruchs noch sehr gering ist. Aber viel häufiger finden wir oder beginnt das Problem schon früher, nämlich in der Gedankenwelt. Und deswegen der Aufruf, darum seht euch vor in eurem Geist und brecht nicht die Treue. Eine häufige Ursache für geistliche Fruchtlosigkeit bei Christen ist ihr Gedankenleben. Und das kann auch ein Grund sein, warum eine Ehe in die Brüche geht. Und deshalb fordert uns Gott zweimal auf, in diesem Vers darauf zu achten. Gott hat Zugang zu unseren Gedanken, er kennt uns alle, er kennt alle unsere Gedanken und ich fand das Bild so klar, als Paul Washer mal sagte in seiner Predigt, wenn man deine Gedanken alle in einem Film zusammenfassen würde und es den Menschen als Film darstellt, dann würdest du dich in den Grund und Boden dafür schämen, du würdest sogar das Land verlassen, du würdest einen Ort suchen, wo dich kein Mensch kennt. Doch oft denken wir, dass unsere Gedanken niemand kennt und lassen ihn einfach freien Lauf. Dabei sollten wir aber nicht vergessen, dass unsere Gedanken, deine Gedanken, nicht verborgen sind vor Gott. Und auch Jesus macht den Punkt in seiner Bergpredigt deutlich, als er sagt in Matthäus 5, 27 bis 28, ihr habt gehört zu den Alten, dass du den Alten gesagt hast, du sollst nicht die Ehe brechen. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also Gott kennt deine sündige Gedankenwelt und ruft dich deswegen auf, dich darin zu hüten und darin treu zu sein. Und in unserer Gesellschaft ist die Scheidung und der Ehebruch, und das zu unserem Erschrecken, ein Teil der Gesellschaft geworden, der einfach nur noch akzeptiert ist. Es wird akzeptiert. Häufig redet man ganz einfach darüber und auch bei den Kindern sieht man es, wenn ihre Eltern geschieden sind, ist es für sie kein Problem. Und die Auswirkungen sehen wir auch zum Beispiel in den Filmen oder Büchern, wenn wir da über Ehebruch lesen, also meistens lesen wir oder sehen wir in den Filmen und Büchern, wo es um eine romantische Beziehung geht, immer einen Ehebruch, der einfach so akzeptiert und normal dargestellt wird. Das ist heute kein Problem mehr. Doch die Menschen vergessen, dass die Ehe nicht eine Erfindung von Menschen ist, um Steuern zu sparen, sondern eine Einrichtung Gottes, eine Institution von Gott. Und er ist ein Zeuge. Den Bund, den ich mit meiner Frau eingegangen bin, vor dem Pastor in der Zeremonie, mein Hochzeitsversprechen, das ich meiner Frau gegeben habe, habe ich auch vor Gott als meinen Zeugen gemacht. Nicht nur vor dem Standesbeamten und vor den Menschen, die eingeladen waren. Und diese Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe ist ein Bild der Beziehung zwischen Jesus Christus und der Braut und der Gemeinde. Und so wie Christus sich ganz für seine Gemeinde hingegeben hat, so sollst auch du dich für deinen Ehepartner hingeben. Und ich weiß, wir haben am Freitag das Thema gehabt und eigentlich haben wir gesagt, wir erwähnen uns nicht unseren Frauen. Aber da ging es darum, wie wir als Ehemänner uns opfern für die Ehe. Und das finden wir in Jesus seinem Opfer gegenüber seiner Braut, der Gemeinde. Gott hat niemals und wird niemals den Bund, den Christus mit seiner Braut geschlossen hat, brechen. Jesus Christus hat niemals und wird niemals den Bund, den er mit der Gemeinde geschlossen hat, sich selbst hingegeben hat, brechen. Und jeder von uns weiß, dass wir Bereiche in unserem Leben haben, in denen wir treulos geworden sind. Und Gott gibt uns heute die Möglichkeit, auch dafür Buße zu tun. Aber vor allem ermutigt uns auch Gott durch dieses Wort heute, unsere Treulosigkeit zu sehen und die Treue Gottes zu sehen. Dass er immer treu ist, obwohl wir treulos werden in diesen Bereichen. Es ist Gottes Bundestreue uns, seinen Kindern gegenüber, die uns ermutigen, auch in diesen Dingen die Treue zu suchen. Es ist die Wahrheit, dass wir Vergebung bekommen haben, dass auch wir darin die Vergebung suchen dürfen, in den Dingen, in denen wir treulos waren. Zu wissen, dass Gott durch den Heiligen Geist in uns wirkt und uns verändert und diese Treulosigkeit uns offenbart, damit wir sie bekennen und ablegen dürfen und er uns dadurch verändert. Keiner von uns hat es verdient, in der Familie Gottes zu sein. Keiner von uns hat etwas dafür getan oder einen Preis gezahlt, damit er aufgenommen wird. Wir wurden von Gott adoptiert. Gott hat uns durch das Werk seines Sohnes erlöst und gerechtfertigt und in diese Familie hineingesetzt. Er hat uns in die Familie adoptiert, ohne dass wir etwas getan haben. Und wir dürfen als seine Kinder diese Liebe, die wir zum Vater haben, weil er uns adoptiert hat, auch unseren Mitmenschen zeigen. Wir dürfen diese Treue auch in der Auswahl unseres Ehepartners zeigen und wir dürfen auch diese Treue unserem Ehepartner zeigen. Und ich möchte die Predigt schließen mit der Bibelstelle aus dem 2. Timotheusbrief. Da schreibt Paulus an Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 3. Und das sind die ermutigenden Worte, bevor wir dann ins Gebet gehen. 2. Timotheus 2, Vers 13. Dort sagt uns Paulus, wenn wir untreu sind, und wir sind es, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Amen.